Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Gast ist Michael Dressel. Ein Mann mit deutsch-amerikanischer Biografie, ein Mann der Töne und der Bilder, ein Mann, der maßgeblichen Anteil hat am guten Sound in manch großem Hollywood-Film und ein Mann, der nicht zuletzt Fotograf ist. Hallo und schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Wann, Herr Dressel, ist ein Foto ein gutes Foto?
Für mich ist ein gutes Foto ein Foto, an dem man hängen bleibt, an dem man nicht vorbeigeht nach 2 Sekunden. Ein Foto, in dem das einen anzieht, meist durch Ambivalenz und in dem verschiedene Schichten stattfinden, die irgendwo widerhaken.
Interessanterweise sagen Sie jetzt nicht eins, was richtig belichtet ist und wo die Bildproportionen stimmen, sondern es geht schon eher um den Inhalt als um die Technik.
Natürlich, richtig belichtet gibt es eigentlich gar nicht. Falsch belichtet, unterbelichtet kann vielleicht genau das sein, was man braucht in dem Moment, um ein Foto zu machen, was eine bestimmte Stimmung vermittelt oder einen Inhalt verstärkt, der da sowieso drin ist.
Wenn Sie Fotos machen, wie ist das Verhältnis ungefähr über den Daumen gepeilt zwischen der Anzahl der Fotos und der Anzahl der Fotos, die dann gut in Ihrem Sinne werden?
Na, das hängt davon ab, was man fotografiert. Wenn ich jetzt in einem Studio wäre und dann ein Setup habe und Pläne habe und ein Modell oder so, dann müsste man wahrscheinlich bloß ein paar Fotos machen und dann wäre dann das dabei, was man will. Helmut Newton hat das zum Beispiel gemacht. Der hat ja analog mit Film fotografiert und der Mann ist da hingegangen und hat 2 Fotos gemacht. Und dann hat er noch ein paar gemacht, damit die Leute sich nicht unsicher fühlen. Aber er sagt dann immer, er wusste schon, das erste war in Ordnung und damit war es gut. Da ich auf der Straße fotografiere und Situationen fotografiere, Menschen, die in Aktion sind, brauche ich doch etwas mehr. Da viele Dinge stattfinden, die ich nicht kontrollieren kann in dem Moment, wo ich nur ein bestimmtes Gefühl dafür habe, was jetzt hier vorgeht. Und dann mache ich auch mal 4, 5 Fotos und eins ist dann hoffentlich dabei.
Bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist der Fotograf und Soundeditor Michael Dressel. Soundeditor. Ich muss gestehen, ich habe das Wort so noch nie gehört, auch in keinem Abspann von Hörspielen, Filmen, Features. Was macht ein Soundeditor?
Also muss man ein bisschen ausholen. Wenn der Film on location gedreht wird, gibt es einen Recorder, der dort den Dialog aufnimmt und das, was da passiert, während gefilmt wird.
Läuft dann im Abspann unter Ton, Doppelpunkt.
Ja, das ist dann der Location Recorder. Und am Ende kommt ja ein komplexes Gebilde zustande, was der Soundtrack des Films ist, in dem Musik, Soundeffekte, der Dialog, nachaufgenommener Dialog und Geräusche, Hintergründe, das muss alles da vermischt werden. Und diese Soundspuren müssen separat sein. Die müssen also separat bearbeitet werden, bevor sie auf eine Mischbühne kommen und dort abgemischt werden können. Zum Beispiel der Dialog hat zum Beispiel Unreinheiten, die kann man irgendwie reparieren, indem man da editet, heißt schneiden im Grunde. Früher sagte man, in Deutschland sagte man dazu immer Cutter.
Also Sie mixen den Sound?
Nein, ich mixe auch den nicht. Also inzwischen machen Sound Editors natürlich auch Mixing, weil die Computertechnologie das erlaubt. Eigentlich ist unsere Sache, diesen Sound zu nehmen, verschiedene Sounds einzufügen und so zu schneiden, passend zu machen, dass ein Mixer sie dann einfügen kann in den Gesamtsoundtrack.
Und das ist so wichtig und das kann man so gut machen, vielleicht auch schlecht, aber so gut machen, dass man dafür einen Oscar kriegen kann.
Ja, es gibt eine Kategorie, die hat man gerade zusammengelegt. Bis vor 2 Jahren gab es den Oscar für Sound Effects Editing und den Oscar für Sound. Und da haben selbst die Leute in der Akademie, die zum größten Teil Schauspieler sind und keine Ahnung von Sound haben, wenn ich dann auf so ein Akademietreffen gehe oder zu so einer Vorführung, dann trifft man immer auf irgendwelche Schauspieler, die dann sagen, ach, was ich schon immer mal wissen wollte, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen? Und da dachte ich dann immer, und ihr dürft nun darüber abstimmen, wer da gewinnt, ja, auch interessant.
Haben Sie mal einen Oscar bekommen für Ihr Sound?
Na, wir haben, es läuft dann so, es ist ein Team von so 3, 4 Leuten. Die Hauptleute sind am Soundtrack und wir haben für 4 Filme einen Oscar gewonnen.
Welche?
Der letzte war American Sniper. Davor war Letters from Iwo Jima, Clint Eastwood-Film, American Sniper übrigens auch. Und davor The Ghost in the Darkness, schon einige Jahre her, Michael Douglas-Film. Und davor Titanic, das ist aber nur schon ganz lange her. Ja.
So, und das Sound-Editing ist Ihr Beruf, Ihr Broterwerb, aber Ihre Berufung, Ihre Leidenschaft ist die Fotografie, kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Der Sound-Editing-Job hat sich ergeben. Man muss ja irgendwie auch seine Brötchen verdienen. Und ich war immer ein großer Filmfreak. Also für mich war das perfekt. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal irgendwo da in Hollywood lande und da an solchen
Filmen. Wie Sie
Filmen
da gelandet auch sind, darüber reden wir gleich noch.
Ja, also insofern war das toll. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass das eine Sache ist, in der ich ein Talent entdeckt habe und auch gut bin und war. Aber das ist nicht tatsächlich meine Ausdrucksform. Das ist ein Job, zu dem man talentiert sein muss. Leute sagen auch immer, es ist ja so kreativ. Und dann sage ich immer, ja, es gibt diese und jene Art von Kreativität. Das ist die Kreativität von jemandem, der einen guten Stuhl baut. Da gibt's Leute, die bauen Stühle, auf denen kann man nur 3 Wochen sitzen, dann brechen sie zusammen. Und dann gibt's Leute, die bauen richtig schöne Stühle, ja, und die auch haltbar sind und bequem. Aber das ist nicht so die Kreativität, die mir so sehr am Herzen liegt letztendlich.
Und die geht in die Fotografie. Sind Sie eine Art Spätberufener? Denn ein bisschen professioneller, wenn man das so nennen darf, betreiben Sie die Fotografie ja erst ein Dutzend Jahre ungefähr oder so.
Ja, schon länger. Also ich habe eigentlich schon immer fotografiert. Mein Vater war Fotograf. Von dem habe ich Fotografieren gelernt, von Kindesbeinen an. Und habe bei ihm also viel Zeit im Labor verbracht als sein mehr oder weniger freiwilliger Gehilfe. Insofern ist mein Verhältnis zur analogen Fotografie auch etwas gespalten. Das ist ja alles wieder ganz toll. Alle stehen wieder auf analoge Fotografie und ich weiß das auch zu schätzen. Aber ich für meinen Teil habe genug Chemikalien geschluckt in meiner Kindheit und Jugend. Also digitale Fotografie finde ich wirklich toll.
Ja, abgesehen davon, dass man weniger Chemikalien schluckt, ich nehme an, dass das digitale Fotografieren vieles verändert hat. Also ich als absolute Fotografin Laie, ich weiß, dass der Unterschied schon mal darin besteht, dass man früher, man war im Urlaub, man hat fotografiert und dann hat man Tage oder auch wochenlang darauf gewartet, die entwickelten Fotos zu bekommen und dann, ach, das ist nichts geworden, Mist, das ist nichts geworden, oh, das ist ja toll geworden. Ist das auf professioneller Ebene schon auch etwas, was die Art des Fotografierens verändert, dass es digital ist?
Ja, es hat sicher, je mehr man, es gibt ja diesen Spruch, man muss alles 10.000 Stunden gemacht haben, um wirklich gut zu werden. Der stimmt natürlich. Und in einer Fotografie, in der man pausenlos fotografieren kann, in der jeder pausenlos fotografieren kann, mit seinen Telefonen, Kameras, was auch immer, und man ständig sofort das Feedback hat und sehen kann, oh, das sieht aber nicht so gut aus, aber das ist ja besser, das ist ja so, wie ich mir das dachte. Da wären natürlich alle besser. Und das ist ja auch schön. Damit hat sich die Fotografie wirklich demokratisiert und hat einen riesigen Sprung nach vorne getan, finde ich, im allgemeinen Verständnis und Gefühl für Bilder. Und für einen selber ist es eben so, man muss es eben sehr lange machen, um zu einem Punkt zu kommen, an dem man gut wird. Also schwer zu sagen, wie.
Unser Gast Michael Dressel hat gerade eine Ausstellung in Berlin in der Galerie Fine Art. Kann man noch bis 20. Juli eine kleine Auswahl seiner Fotos sehen. Es gibt sie auch als Bildband. Man kann sie auch im Internet finden. Und ich war in der Galerie und habe mir die Bilder anschauen können. Und eines fällt sofort auf. Sie fotografieren am allerliebsten im Grunde fast ausschließlich Menschen.
Ja, das ist so. Das hat eine Weile gedauert. Früher war das eigentlich nicht so. Ich hatte eine Hemmung. Also man fühlt ja oft, und viele Leute fühlen das auch, einen inneren Widerstand, so in die Sphäre anderer Leute zu treten.
In die Intimsphäre fast, ne?
Ja, sich Leuten zu nähern und die einfach zu fotografieren, ist nicht so einfach. Da hat man erstmal so Hemmungen. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das ist, was mich wirklich interessiert. Momente festzuhalten, in denen sich eine Menschlichkeit ausdrückt. Wie Leute leben, wie sie miteinander umgehen, wie sie reagieren, was ihnen zustößt, ihre Emotionen, die sich auf ihren Gesichtern ausdrücken, in ihrer Interaktion. Also ich habe viel inszeniert fotografiert vorher, als die digitale Fotografie kam. Und dann merkte ich irgendwann, ja, das kann man alles machen, das ist auch schön, ist auch interessant. Aber das andere, das Leben tatsächlich, einen Moment da rauszureißen aus dieser unendlichen Flut von Momenten und Winkeln, das ist ja viel schwieriger. Und daraus was zu machen, was in irgendeiner Weise signifikant ist und die eigenen Gefühle und das, die eigene Sicht der Welt ausdrückt, das ist viel schwieriger. Und damit, dass es so schwer war, war ich natürlich sofort gehuckt. Ja.
Suchen Sie Ihre Motive oder finden Sie die mehr oder weniger zufällig?
Ist schwer zu sagen. Ich finde, suche zur selben Zeit. Das ist ja das andere, sagen ja viele berühmte Fotografen, dass das Fotografieren oder die Kamera einem hilft, ohne Kamera zu sehen. Man lernt zu sehen, man ist ständig sich seiner Umwelt bewusst. Und irgendwie hat sich das verselbstständigt. Ich bin eigentlich automatisch immer visuell auf der Suche nach Konstellationen, die irgendwas bedeuten für mich. Und dazu muss man dann halt immer eine Kamera in der Hand haben.
Haben Sie wirklich immer eine dabei? Also zum Beispiel jetzt hier auf dem Weg zu uns ins Studio hatten Sie auch eine dabei?
Ja, ja, allerdings. Ja, von der U-Bahn hierher war ich unterwegs und kam an einem Haus vorbei. Und da steht eine Frau, die gerade eine Zigarette raucht und ihr ganzes Haar voll mit diesen Aluminiumteilen zum Haare färben, nehme ich mal an, hat. Und sie guckt mich so an und ich fotografiere sie und dann dreht sie sich an schnell und ich sage, oh, nicht doch. Und dann sage ich, naja, das konnte ich mir nicht entgehen lassen, tut mir leid. Und bin weitergegangen und sie war freundlich.
Ja. Ah ja, müssen wir in so einer Situation, wenn jemand sagt, nicht doch, im Grunde auch bereit sein zu löschen?
Natürlich, bin ich auch. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte nicht, dass Sie dieses Foto haben, natürlich lösche ich das, das ist auch keine Frage.
Was Sie interessiert, haben Sie in einem Interview gesagt, habe ich gelesen, sind eher die Menschen auf der Schattenseite des Lebens. Es sind oft skurrile Menschen, es sind oft Menschen, denen man ihr Leben, das viele Leben, das sie gelebt haben und nicht immer das Gesündeste, sehr deutlich ansieht. Ist das so eine Art in Foto gefasste Sozialkritik oder worum geht es Ihnen da?
Naja, mit dem gesunden Leben, so gesund lebe ich selber auch nicht. Also
sieht man aber jetzt nicht auf Anhieb.
Aber ich kriege oft so ein Feedback, wo Leute denken, dass in meinen Fotografien relativ oft Leute auftauchen, die so ja auf der Schattenseite der Gesellschaft existieren. Ich möchte kein Poverty Porn betreiben. Es geht mir nicht darum,
Armut zur Schau zu stellen
oder vorzuführen oder irgend sowas. Und ich glaube, das mache ich auch nicht. Weil die Leute, die diese Fotos sehen, merken eigentlich normalerweise sofort, dass ich mich nicht über diese Leute erhebe. Das könnte auch ich sein. Ich habe auch Dinge in meinem Leben erlebt, die mir sagen, ich könnte auch hier liegen. Und insofern habe ich da keinerlei Airs darüber.
Aber es sind die Gebrochenen und die Gescheiterten, so heißt es in dem Interview, die Sie mehr interessieren als Glanz und Glamour, sei es jetzt in Paris, Berlin, in Los Angeles, wo Sie fotografieren.
Es sind nicht unbedingt die Gebrochenen. Es ist einfach so, dass wenn man heute in der westlichen Welt, und ich lebe nun mal zum größten Teil in Los Angeles und bin auch viel in Berlin, im öffentlichen Raum sieht man viele von diesen Leuten, weil es inzwischen viele von diesen Leuten gibt. Das hat sich ja über die Zeit auch immer vergrößert, dieses Potenzial. Es ist nicht, dass ich die Zerbrochenen suche. Es ist einfach so, dass Leute dieser Art erstens mal interessanter aussehen und sie haben eine Geschichte, die strahlen was aus. Der Durchschnittsbürger ist meist, es sei denn, es passiert irgendwas und er verhält sich in irgendeiner Weise, die interessant ist, an sich nicht so interessant. Das ist alles.
Es sind oft skurrile Menschen, die da abgebildet werden. Zum Beispiel ein Foto in der Galerie, was ich jetzt erinnere, das ist eine junge Frau, gepierst, sehr schick, ein bisschen schick abgerissen und hat ein halbes Dutzend oder Dutzend Barbie-Puppen an sich und um sich herum hängen. Da muss man schon denken, dass sie die gesucht haben. Also vielleicht haben sie die schon ein paar Mal gesehen und sind dann irgendwann hingegangen und haben gesagt, ich muss sie jetzt fotografieren.
Nee, habe ich nicht gesucht. Man muss eben viel unterwegs sein. Ich bin den Hollywood Boulevard runtergelaufen und da ist ein Laden, wo also irgendwelche Bikinis an Modellen im Schaufenster stehen. Barbie-Puppen-mäßig sehen die ja im Grunde aus. Und ich sehe diese Frau da gerade so vielleicht 50 Meter weiter in dieselbe Richtung gehen und irgendwie in meinem Kopf schloss ich das sofort zusammen. Ich sehe diese Puppen an ihr dranhängen und es war klar, dass das ein Bild ist. Ja. Und dann habe ich sie eben in dem Augenblick erwischt, wo sie genau daran vorbeilief und diese Dinge im selben Bild auftauchen.
Wie nah kommen Sie Ihren Modellen, nennen wir sie jetzt mal so? Also arbeiten Sie beispielsweise mit Teleobjektiv?
Nie. Also in der Beziehung verabscheue ich Teleobjektive. Das ist Bilddiebstahl in meiner Welt. Ich finde, ich muss an den Leuten dran sein. Und in vielen meiner Bilder sieht man auch den Blickkontakt, damit klar ist, dass diese Leute mich gesehen haben. Ich habe sie gesehen und sie haben mich gesehen. Wir haben uns gegenseitig wahrgenommen und acknowledged. Das ist für mich ganz wichtig. Und es oft fragen mich Leute, und unterhältst du dich dann mit denen? Und dann sage ich, ja, manchmal, ja, aber erst hinterher.
Sie bauen keine Beziehung jetzt zu denen.
Ich kann mich nicht mit jedem anfreunden, den ich da sehe. Ja. Aber ich bin offen und ich rede mit Leuten und man spricht mal ein Wort. Und manchmal ist es nur eine ganz simple Sache, wenn es zum Beispiel um die Erlaubnis geht, ob man fotografieren darf.
Fragen Sie vorher oder fragen Sie hinterher?
Man kann nicht vorher fragen, weil man dann kein gutes Foto mehr bekommt, weil danach ist alles Posing.
Gestellt.
In dem Augenblick, wo die Leute, sind sie nicht mehr natürlich. Aber es ist oft so, dass ich ein Foto mache und dann jemand es wahrnimmt und dann lächelt man sich an und dann gibt es diese Erlaubnis sozusagen durch den Blick, ja, durch das Zurücklächeln, ja, ist okay. Und dann mache ich nochmal ein Foto danach, dass sie das Gefühl haben, jetzt habe ich ein schönes Foto von ihnen gemacht. Aber das ist das Foto, was völlig wertlos ist.
Was aus Ihren Bildern spricht, ist eine Freude am Kontrast. Also zum einen sind die Bilder, zumindest die ich gesehen habe, alle schwarz-weiß. Das ist ja schon per se dann mal ein kontrastreiches Foto. Und zum anderen auch in den Bildkompositionen. Also da ist zum Beispiel eine sehr großformatige Männerskulptur. Und daneben, so ein bisschen zu ihr aufschauend, ein kleines, älteres Weiblein, muss man schon fast sagen, die sehr, sehr zerbrechlich wirkt. Oder da ist das Kleinkind mit einer Pulle in der Hand, das vor drei glänzenden, mächtigen Motorrädern, wahrscheinlich Harley Davidson, steht. Oder noch ein Beispiel, U-Bahn-Situation, da sitzen drei weiße Menschen, die auf ihre Handys schauen und ein schwarzer Junge, der mit einem Luftballon spielt. Es sind die Kontraste, oder?
Ja, das ist ja das Interessante für einen selber daran. Ich gehe ja da nicht hin und arbeite irgendein Konzept ab oder bebildere eine vorgefasste Idee. Ich laufe durchs Leben und sehe, was sich da so entfaltet. Und diese Dinge rufen in mir Assoziationen hervor und Gedanken. Und manchmal muss ich lachen und manchmal so traurig. Das versuche ich in dem Moment einzufangen. Und dann, wenn ich es mir später angucke, dann begreife ich manchmal erst, was ich da fotografiert habe. Und indem man die Bilder dann auch bearbeitet, weil wir vorhin über Sound Editing sprachen, ich habe bei diesem Soundschneiden, was ganz wichtig, gelernt. Ich habe dort gelernt, dass man hart gegen seine eigene Arbeit sein muss. Dass man nicht bloß, weil man sich an was Schönes erinnert, was man da gerade fotografiert hat und war ein beglückender Moment und war toll. Das heißt noch lange nicht, dass das Foto was taugt. Ich habe gelernt, Dinge wegzuschneiden. Also ich habe lieber ein richtig gutes Bild als 100 gute.
Ist ja auch schwer, wenn man so eine Ausstellung hat. Wie gesagt, im Moment gibt es eine in Berlin. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was Sie an Fotografien in Ihrem Portfolio haben. Wie wählt man da aus? Also mal hart gegen sich selbst. Vielleicht haben Sie irgendwelche Lieblinge gar nicht zeigen können. Oder sind es jetzt alle Ihre Lieblinge, die da hängen?
Oh, es gibt massenhaft Fotos, die da nicht reinpassen. Das ist, ist ein gutes Problem zu haben, dass man zu viele Fotos hat und die muss man dann aber irgendwo ordnen. Und das ist dann der Prozess, der passiert im Zusammenstellen einer Ausstellung. Diesmal, da ich die Berlin und L.A. gemischt habe, die Galeristin Maria Wirth, eine junge, sehr talentierte Galeristin, wir haben dann gemeinsam ausgesucht. Das ist ja das Schöne. Ich suche nach Einzelbildern eigentlich. Meine Einzelbilder sollen gut sein.
Keine Serienproduktion sozusagen.
Aber wenn man dann so eine Galerie vollhängt, dann müssen die Bilder miteinander sprechen und eine bestimmte Sequenz haben. Und dann entdeckt man Dinge, die man vorher selber gar nicht so wahrgenommen hat, in der Zwiesprache der Bilder miteinander. Und da ist es dann schön, wenn jemand anders auch sagen kann, hey, guck mal hier, mach mal das da. Und das ist eine schöne Sache. Also.
Was ich ganz interessant fand, der Bildband, der erschienen ist vor ein paar Jahren, der heißt Lost Angeles spielt so ein bisschen mit dem Wort. Eigentlich heißt der Ort ja bekanntlich Los Angeles und Lost heißt verloren. Also eben ein bisschen Bezug nehmen darauf, dass sie eher die skurrilen Randfiguren fotografieren. Obendrauf auf diesem Bildband ist ausgerechnet ein Landschaftsfoto, was ich ansonsten von Ihnen noch überhaupt nicht gesehen habe. Also so Los Angeles, ganz hohe, dünne Palmen, so eine Straßenszene. Warum?
War nicht meine Idee, aber ist eine gute Idee, finde ich. Deshalb ist es ja da auch drauf. Der Benjamin Wohlberg, der das Buch sozusagen grafisch bearbeitet hat, ich hatte was ausgesucht, war auch Person, ja, Leute. Und dann sagt er, nimm doch mal das hier. Und erstmal war mir dazu wirklich so eine Landschaft da. Und dann wurde mir aber klar, es ist eine Landschaft, die die Klischees von L.A. hat, die dünnen Palmen, aber es ist nachts und man sieht diese bedrohlich dröhnenden Wolken, die also wie eine bedrohliche Vorahnung wirken. Und das trifft so eine Grundstimmung, die sich auch in dem Buch und in den Personen, die da abgebildet sind, ja auch ausdrückt. Das heißt nicht, es ist nur bedrohlich, aber das ist Teil dessen.
Sie hören Deutschland von Kultur mit der Sendung Im Gespräch. Unser heutiger Gast, der Fotograf Michael Dressel, kommt hörbar ursprünglich aus Berlin, und zwar aus Ostberlin, geboren und aufgewachsen im Bezirk Friedrichshain. Was muss man, Herr Dressel, über Ihre Ostberliner Jahre wissen, um Sie, um Ihren Lebensweg verstehen zu können?
Ui, ja, was muss man da wissen? Was muss überhaupt jemand über einen wissen? Also,
ich möchte es gerne wissen. Wenigstens ein bisschen was.
Okay. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich bin aufgewachsen als der Sohn eines Sportfotografen. Zur Schule gegangen, alles normal, irgendwann ins hieß ja damals nicht Gymnasium, da war das eine EOS, aber war ein Gymnasium. In der Zeit wurde man dann gesellschaftlich bewusst. Der Freundeskreis, wir hatten alle diese Idee, dass der Sozialismus im Grunde eine tolle Sache ist, auch wenn man da keine BMWs fahren kann und keine 1000 Sorten Käse hat, aber der wäre schon es wert, verbessert zu werden. Und dann stellte sich die Frage, wie verbessern wir denn den hier? Verbessern wir den von innen heraus, indem wir in die Partei eintreten? Oder versuchen wir den Biermann-Weg zu gehen als Kritiker und dann möglicherweise im Gefängnis zu landen?
Oder von außen dann kritisieren zu können nur noch?
Und dann stand natürlich in dieser Zeit ja immer die Frage, oder geht man hier weg? In einem Land zu leben, in dem man eingesperrt war, in dem man nicht reisen konnte, ist natürlich schwierig für jemanden, der auch mal den Louvre sehen möchte und vielleicht auch mal nach Italien fahren. Und diese Dinge standen im ständigen Widerstreit. Und diese Gruppe von Freunden, jedenfalls die Jungs, wurden dann irgendwann eingezogen mit 18, Grundwehrdienst. Und in der Zeit lernten wir irgendwie, dass da wahrscheinlich von innen heraus nicht viel zu verbessern ist. Und das führte dann zu so einem Punkt, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich weg muss. Wobei natürlich ein Faktor da eine riesengroße Rolle gespielt hat, der im Leben immer eine große Rolle spielt, und das war die Liebe.
Und die zog sie weg oder schob sie weg?
Ja, die verstärkte all diese anderen Motivationen entscheidend, weil da war ich 20, war gerade von der Armee zurückgekommen, lernte ich eine Frau kennen, große Liebe, die war 12 Jahre älter, hatte 2 Kinder, die hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Und wir waren so im großen Liebestaumel, als plötzlich ein Brief auftauchte und 2 Tage später war sie weg. Und sie konnte nicht wieder in die DDR einreisen. Ich konnte offenbar ja auch nicht raus. Und dann hatten wir so Situationen. Ich habe damals in Rosenthal in einer kleinen Gartenlaube gewohnt. Und auf der anderen Seite von Rosenthal steht das Märkische Viertel. Sie ging dann zu Leuten, hat dort an einer Wohnung geklingelt, hat sie gefragt, ob sie nicht mal auf ihren Balkon raus darf, weil sie ihren Geliebten auf der anderen Seite sehen will. Und ich stand auf der anderen Seite. Und mehr kann man ja ein Liebesdrama nicht befeuern, als mit solchen Widerständen. Und das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, an dem ich sagte, jetzt muss ich weg.
Dann haben Sie einen Fluchtversuch, muss man sagen, gestartet, und der ist gründlich in die Hose gegangen.
Ja, naja, also gründlich.
Na, Sie sind im
ich hätte
Knast
tot sein
für
können.
2 Jahre.
Die andere Option wäre tot sein gewesen. Insofern war das schon noch ein mittelmäßiger Erfolg. Nee, ist natürlich schief gegangen, aber das ist das Leben. Das stößt einem
Sie
zu.
Sie haben über diese 2 Jahre in einem DDR-Zuchthaus irgendwo geschrieben, dass es die wichtigsten Lehrjahre Ihres Lebens waren. Was haben Sie gelernt?
Ich habe dort gelernt, meinen Instinkten zu trauen. Absolut zu trauen. Was ich als Erfahrung mitgenommen habe, ist, dass, also das hat vielleicht auch mit meiner Fotografie zu tun, dass diese Leute, die ich da so auf der Straße treffe, nicht vor mir zurückschrecken, hat damit zu tun, wie ich die Welt sehe nach dieser Zeit. Aber das Allerbeste, was ich dort gelernt habe, ist Wertschätzung. Wertschätzung für alles Gute, was mir hinterher passiert ist. Nach so einer grauenvollen Zeit, die man irgendwie überlebt hat, überdauert hat, hat man erstmal seine eigenen Stärken und Schwächen erlebt. Man hat seine Grenzen erlebt. Ich habe gelernt, wer ich bin. Und wir haben ja alle Ideen über uns selber, die so aussehen wie, also so viel lasse ich mir gefallen und dann ist Schluss. Aber ich muss zugestehen, ich hatte da Illusionen über mich. Ich habe mir viel mehr gefallen lassen, als ich je gedacht hätte, möglich wäre. Aber ich habe die Grenze gefunden. Ich habe den Punkt gefunden, an dem Schluss war. Und es ist gut, das über sich selbst zu wissen.
Dann war irgendwann Mitte der 80er Jahre, nicht direkt nach West-Berlin ging es, nach diesen 2 Jahren im Zuchthaus. Aber irgendwann sind Sie in West-Berlin gelandet, waren da auch eine Zeit lang. Hat dieser Westen das erfüllt, was Sie sich von ihm versprochen haben?
Ich habe mir da nicht viel von versprochen. Ich bin ja auch nicht in den Westen gegangen, um einen BMW zu fahren. Ich wollte eigentlich, also so albern, wie sich das anhört, ich wollte frei sein. Nun hat ja jeder eine andere Definition für Freiheit. Da gibt es philosophische und hochkomplizierte und dann gibt es auch einfachere. Meine ist wahrscheinlich eher simpel. Und die heißt, ich wollte ich selber sein können in der Art und Weise, zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist und zu sagen, was ich denke. Und diese Freiheit habe ich mir genommen.
Gab es die Frau noch?
Das ist während der Gefängniszeit, hat das geendet. Das hat die Gefängniszeit noch am allerhärtesten gemacht. Da drin zu sitzen, völlig inkommunikado zu sein, unfähig zu sein, sich auch nur zu äußern und indirekt Informationen zu erhalten und die dann hinnehmen zu müssen, das war nicht einfach.
Kann ich mir ganz gut vorstellen. Was haben Sie dann in Berlin gemacht? Sie hatten ja in Weißensee noch, also noch in Ostberlin, an der Kunstakademie kurz studiert.
Ja, ich hatte Bühnenbild studiert und in Westberlin hätte man zu dem Zeitpunkt klassifiziert als politischer Häftling eigentlich alles studieren können, was man wollte. Aber Kunst konnte man nicht einfach weiter studieren. Ich hätte das gerne weiter studiert, aber da wurden eben nur 2 Leute pro Jahr angenommen und mit 600 Bewerbern. Das habe ich 1 Jahr versucht und dann dachte ich, dafür habe ich keine Zeit. Und dann bin ich in die HDK da eingestiegen, in so einem Fach.
Hochschule der Künste.
Ja, wo ich dachte, da kann man vielleicht später dann mal umsteigen. Und das hieß Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, war aber schlicht Marketing und Werbung. Und irgendwie dachte ich, ich bin doch nicht aus dem Osten abgehauen, um hier mein Geld mit Lügen zu verdienen.
Unser Gast, der Soundeditor und Fotograf Michael Dresse, lebt heute teils in Berlin und größtenteils in Los Angeles. Los Angeles ist, ja, wie würden Sie sagen, Heimat oder zweite Heimat oder Wahlheimat?
Ich bin da tatsächlich ein Zwitter. Ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens in Deutschland und Berlin verbracht und die anderen 35 jetzt kann man ausrechnen, in L.A. und aber bin natürlich immer hin und her gependelt. Ja, ich bin ein Hybrid.
Wie ist der Hybrid nach Los Angeles geraten?
Reiner Zufall. Wobei ich denke, es ist dann doch nicht Zufall. Irgendwann wohnte ich in Berlin in so einer Wohngemeinschaft. Leute fuhren alle irgendwo hin und dann wollten die irgendwo anders hin. Und ich dachte, nee, ich will mal nach Amerika. Ich muss mir mal angucken, wo all dieses Zeug herkommt, was mich so beeinflusst hat.
Wo der Kapitalismus
hat.
Sein Hoch
anfeiert. Nein, nicht der Kapitalismus, nee? Mehr so, wo Bob Dylan und Charlie Parker und wo David Lynch und all diese Dinge herkommen. Na, dann habe ich so eine Reise unternommen und die sollte so 3 Monate durchs Land in einem alten Auto und dann, im Auto schlafen und so weiter. Und es ging aber nicht weiter als L.A., weil dort habe ich ein paar Leute kennengelernt, die arbeiteten im Filmgeschäft. Wir haben uns sofort verstanden, wir liebten dieselben Filme. Irgendwie hat sich das dann ergeben. Dann bin ich mit denen irgendwann damit gekommen und habe dann plötzlich mit denen gearbeitet.
Aber Sie haben ja keine Ausbildung für dieses Sound-Editing als solche gemacht. Das war so learning on the job.
Absolut.
Man lernte es, indem man es machte.
Ja, das war das Tolle an Amerika. Das sind Papiere, kein Mensch hat sich für Papiere interessiert. Es ist nicht, hat man das studiert oder was. Man ist in eine Situation reingekommen, man hat Freundschaften gehabt, die Leute haben einem beigebracht. Ich habe dort tagsüber gearbeitet und nachts hat mir dann der eine oder andere kurz erklärt, wie man irgendwas macht. Und dann bin ich die Nacht über im Studio geblieben und habe versucht, das zu machen. Und dann ist der eine halbe Stunde früher nächsten Morgen gekommen und hat sich das angeguckt und sagt, na, das ist Mist, das musst du so machen. Ja. Und so hat man gelernt. Und dann später gab es so Jobs. Es lief dann alles darauf hinaus, was man kann und nicht, was für einen Abschluss man hat. Es lief dann über Empfehlungen raus. Ich kann mich erinnern, ich habe da einmal so einen Job gehabt. Da schickte mich ein Freund zu einem Produzenten für irgendeinen Film und sagte, die brauchen genau dich da. Und dann ging ich dahin, der kannte mich aber nicht und fragte mich nach einem Resume, so einem Lebenslauf mit Beschreibung, woran man so gearbeitet hat. Und ich sagte, habe ich nicht. Sagte, was, Sie haben kein Resume? Und dann sagte ich nur zu ihm, you know, if I would need a resume, or I would consider myself fucked.
Okay, können wir das bitte mal übersetzen in Sozialverträge?
Ich glaube, das versteht jeder. Gibt es da auch einen Pieps hier? Oder?
Nee, wir müssen das so senden. Aber es, auf gut Deutsch heißt es, also wenn ich wirklich sowas wie einen Lebenslauf brauchte, dann wäre ich eigentlich am Ende.
Ja, genau.
Englisch war doch aber erst mal ein Problem. Ich unterstelle mal, dass Sie in Ostberlin nicht unbedingt perfekt in dieser Sprache geworden sind.
Nein, da gab es Schulenglisch, Tom und Peggy.
Immerhin. Nicht ja. Schulrussisch, sondern Schulenglisch?
Doch, Schulrussisch gab es jeden zweiten Tag und Englisch gab es so einmal pro Woche. Naja, so 20, 30 Worte hat man da mitgenommen. Und es war erst mal ziemlich mickrig. Aber das ist ja das Tolle, wenn man irgendwo mit Leuten ist und besonders, wenn man anfängt, mit ihnen zu arbeiten, dann gilt das Prinzip Schwimmen oder Untergehen. Da lernt man ganz schnell zu schwimmen. Da lernt man die Sprache so schnell, man glaubt es kaum.
Sie pendeln zwischen Los Angeles und Berlin, wobei Schwerpunkt ist schon Los Angeles. Die Fotos, die Sie in dem einen oder in dem anderen Ort machen, unterscheiden die sich sehr?
Das war das Interessante an dieser Ausstellung, die zusammenzufügen, es stellte sich raus, die unterscheiden sich nicht sehr. Also erstmal war wahrscheinlich das soziale Umfeld immer ähnlicher wird, aber sie unterscheiden sich eben nicht, weil es sind meine Augen und ich sehe die Sache und es ist mein Blick und meine Auswahl und mein Editing. Und am Ende kommen dabei Bilder raus, die, da diese Bilder ja eben noch nicht, die sind ja keine Bebilderung von Berlin oder Los Angeles. Es geht ja mir nicht darum, da die Städte darzustellen. Es geht mir um Menschen, egal wo sie sind. Da sehen Fotos aus Marokko auch nicht viel anders aus.
Trennt denn diese beiden Städte, L.A. und Berlin, mehr als 9 Stunden Zeitunterschied?
Naja, es ist ja so eine alte Weisheit, dass alles, was in Amerika passiert, hier ein paar Jahre später passiert. Aber im digitalen Zeitalter wird das ja immer schneller. Früher waren es 5, 6 Jahre oder vielleicht 10 Jahre für bestimmte soziale Dinge. Und jetzt geht das eben viel schneller, weil diese ganze Digitalisierung die Welt so verschnelligt hat.
Und damit auch immer mehr angleicht?
Ich habe früher immer gesagt, ich kann nicht begreifen, wieso müssen die dann jeden Mist, der in Amerika gemacht wird, hier auch sofort machen. Obwohl sich schon rausgestellt hat, dass es da auch nicht funktioniert hat. Und dann sagte irgendein Freund mal zu mir, na, weil es dasselbe System ist. Dann dachte ich, hat er recht.
Was vermissen Sie, Michael Dressel, wenn Sie in der einen Stadt sind oder in der anderen am meisten? Also, was fehlt Ihnen in L.A.? Und was fehlt Ihnen umgekehrt in Berlin?
Na, eigentlich nicht so viel, weil wo immer ich bin, bin ich ziemlich ganz. Und da denke ich nicht so sehr an diese anderen Orte. Aber ich muss sagen, was ich in Berlin sehr mag, ist das soziale Leben, das so ungeplant ständig passiert. Wenn ich hier bin, bin ich ständig mit Leuten unterwegs und dann klingelt das Telefon und sagt, na, hey, geh gerade hier so und so, komm noch mal vorbei, nehmen wir noch einen Drink und dann gehen wir noch zu so und so. Und So läuft das in L.A. nicht.
Also Berlin ist spontaner als Los Angeles?
Ach, viel spontaner. Die Stadt ist ja unglaublich ausgebreitet. Alles kann nur mit dem Auto bewältigt werden. Ich sage manchmal so als Scherz, aber es ist gar kein Scherz. Ich habe Freunde in Santa Monica, die sind also 20 Meilen von mir weg, weil ich weiter im Osten lebe, nördlich von Downtown. Und um mit dem Freeway-Traffic dahin zu fahren, dauert das über eine Stunde und zurück dauert es noch länger. Also ich bin öfter in Berlin als in Santa Monica. Ja. Und wenn man sich mit Freunden treffen will, ist das eben immer eine Produktion, wo ich sage, okay, nächsten Donnerstag wollen wir Lunch? Nein, das geht nicht. Lass uns mal die nächste Woche anpeilen. So ist Berlin nicht, jedenfalls nicht für mich.
Michael Dressel, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke, war schön.